ARD. Talk mit Tees.
Für mich, für das, was ich will, jetzt mache ich es mal anders. Mal gucken. Und dann habe ich das zumindest mal probiert. Und das hat mein Leben verändert. Ich hatte aufgegeben. Ich hatte ja meiner Agentin damals wirklich gesagt, nimm mich aus der Kartei raus, weil es tut zu weh. Ich bin mit meiner Oma als junges Mädchen, bin ich picknicken gegangen auf Friedhöfe. Das war für mich ein Drama, bis mein Sohn irgendwann zu mir sagte, du hilfst mir nicht, du machst das zu deinem Problem. Wenn du nicht stärker bist als ich, möchte ich dich nicht mehr dabei haben.
Du bist eigentlich die erste menschliche KI gewesen.
Ach, wie schön.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich habe mir Desiree Nosbusch für diese Folge Podcast eingeladen. Desiree, die ein Phänomen ist, die schon als 12-Jährige fürs Radio gearbeitet hat. Sie hat als freche Jugendliche Musiksendungen fürs Fernsehen gemacht. Sie hatte auch mal das ganze Land gegen sich aufgebracht, als sie dem bayerischen Ministerpräsidenten damals vorschlug, er solle doch selber abspecken. Das war eine Idee von ihm, für alle, die verbeamtet werden wollen. Danach hatte sie ein Jahr lang keine Jobs, keine Fernsehauftritte. Dann kam der Kinofilm Der Fan raus, der als jugendgefährdend indiziert wurde, in dem sie auch noch nackt zu sehen war. Und dann aber, ich glaube, es war 2 Jahre später, hat sie alle begeistert, als sie den Grand Prix Eurovision de la Chanson hochvirtuos in verschiedenen Sprachen moderiert hat. Sie hat es dann vor allem als Schauspielerin versucht. Die Rollen haben sie nicht wirklich zufriedengestellt. Sie ist dann für lange Zeit in die USA gegangen, hat Filme machen gelernt und hatte dann vor ein paar Jahren ein unglaubliches Comeback in der Miniserie Bad Banks als grauhaarige Luxemburger Bankerin. Warum auch das für sie überraschend war, das erzählt sie hier gleich. Auch warum sie die Schauspielerei im Prinzip schon aufgegeben hatte. Und jetzt ist sie eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen in Deutschland. So ist sie regelmäßig im Irland-Krimi zu sehen. Und sie hat ihren ersten großen Film fürs Kino gemacht. Poison heißt der. Das ist die Verfilmung eines sehr erfolgreichen Theaterstücks Gift, eine Ehegeschichte. Das war ein sehr aufregendes Projekt. Sie teilt gleich mit uns einige wirklich ganz besondere Momente. Lustige Momente, aber auch anstrengende. Denn als Neuling hinter der Kamera hatte sie es mit 2 Hochkarätern als Schauspieler zu tun in diesem Kammerspiel. Alles ein bisschen aufregend, schon beim Zuhören. Es gab also durchaus ernste Themen zu besprechen, aber eben auch andere Momente, die Desiree geprägt haben. Und wieder ganz schön, wir hatten bisher immer nur aus der Entfernung miteinander zu tun. Einmal weiß ich noch, da waren wir per Telefon verbunden, da stand sie mit ihrem Handy irgendwo in der Nähe von Luxemburg, mitten auf einem Feld, weil der Empfang dort am besten war. Oder aber sie war in Berlin, ich war in Baden-Baden, als wir fürs Radio miteinander geschnackt haben. Jetzt haben wir uns zum allerersten Mal persönlich getroffen und es war ein wirklich interessantes, herzliches Gespräch mit so einigen richtig schönen Momenten. Viel Spaß euch.
Ein Podcast von SWR3.
Und Desiree Nosbusch ist da und lacht gleich schon.
Ja, weil sie sich so freut. Wir haben die letzten Male doch immer nur, du saßt irgendwo in, was weiß ich, Baden-Baden und ich dann in Berlin oder mal zwischendurch in Luxemburg. Endlich sitzen wir uns gegenüber und ich freue mich so sehr.
Zum ersten Mal. Bin ich größer, als du da gedacht hast? Bin ich kleiner?
Du bist größer. Du bist wirklich größer. Ja, du bist vorhin beim Umarmen habe ich gedacht, der ist richtig groß.
Das Lustige ist, man stellt sich ja die Stimmen immer anders vor, als sie dann wirklich sind. Und irgendjemand schrieb mal, ach wirklich, als sie oder er mich zum ersten Mal gesehen hat, ach, ich habe gedacht, du bist so ein kleiner, gemütlicher mit Glatze.
Echt?
Ja, das will man eigentlich nicht hören.
Nee, das will man nicht hören. Aber du, das Schöne ist, ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet, du hast so eine Stimme, da weiß man, es wird alles gut. Ja. Also immer, wenn ich Auto fahre, wenn ich irgendwo fuhr ich von Luxemburg nach Hamburg, um Conti zu drehen. Das war im Oktober. Ja. Und ich fahre dann sehr oft auch am Wochenende, weil es einfacher ist. Jetzt kennen wir ja das Problem, LKWs und dann so. Fahre ich dann mit Hund und zack, Richtung Hamburg. Und wenn ich dich dann dabei habe im Auto und dich höre, weiß ich, es wird alles gut. Du begleitest mich. So eine Stimme hast du.
Gott, das ist gut. Es wird alles gut.
Es wird alles gut.
Wirklich, glaub mir. Es wird alles gut. Wir sind hier in München im Gebäude des Bayerischen Rundfunks.
Ja.
ein Gebäude, das du kennst. Von vor 100 Jahren.
Vor wirklich 100 Jahren.
Als du wirklich noch eine ganz Kleine
warst.
Ich glaube,
ein Gebäude, was ich dann wahrscheinlich mal kurz verdrängt habe und dann wiedererkannt habe oder so.
Ja. Aber ich weiß noch von unserem letzten Gespräch, da haben wir auch so ein bisschen über deine jungen Jahre gesprochen. Da haben wir auch ganz kurz angedeutet, dass du ja mal Hausverbot beim Bayerischen Rundfunk hattest.
Also allgemein im deutschen Fernsehen. Natürlich.
Das Fernsehen war natürlich auch nicht hier.
Nee,
wir sind
war
in der Nähe
hier.
Des Bahnhofs. Das war draußen.
Genau.
Da war dein Hausverbot.
Aber ich muss wirklich sagen, die letzten 2 Jahre sind mir so wunderbare Dinge passiert in München und auch mit dem Bayerischen Rundfunk. Und ich fühle mich so willkommen neuerdings, dass ich einfach mir schon schlecht vorkomme, wenn ich alte Kamellen wieder raushole, weil es sich so verändert hat. Ja. Und ich richtig, glaube ich, belohnt werde jetzt. Und das ist alles gut, alles gut. Ich liebe dieses Gebäude.
Es ist aber auch ein Phänomen, die Menschen lieben dich.
Wirklich?
Ja, und zwar sind es, also wenn du mit, sag ich mal, vor allem auch männlichen Kollegen sprichst, die kennen dich alle von früher. Mhm. Wir sind alle mit dir aufgewachsen. Du warst die 2-3 Jahre vor uns und warst ja schon sehr jung in den Medien. Und viele waren ja auch verliebt in dich. Und mit wem ich auch spreche, gerade eben ein Kollege, er sagt, in die war ich ja so verliebt. Und das höre ich ja permanent. So, das sind viele Männer so im fortgeschrittenen Alter. Und heutzutage begeisterst du auch ältere Frauen. Mhm. Die haben einen unglaublichen Respekt. Die bewundern dich für deinen Weg. Und ich weiß gar nicht, wofür sie dich genau bewundern. Aber
ich wollte dich jetzt fragen, hast du denn da so rausgefunden?
Ich hab die wirklich nachgefragt, weil es immer nur heißt, irgendwie so, die ist wirklich toll.
Also ich muss wirklich sagen, mich freut sowas. Wenn ich dann immer so denke, man muss ja dann irgendetwas richtig gemacht haben. Richtig im Sinne von nicht, dass man jetzt bewundert wird, sondern wenn man Menschen berührt mit irgendetwas und sie sich mit einem auseinandersetzen, dann finde ich, hat man etwas richtig gemacht. Und ich weiß ja nicht genau, was es ist, aber ich hoffe dann immer, dass es damit zu tun hat, dass man vielleicht authentisch geblieben ist oder dass man, ist immer ein großes Wort, gerade geblieben ist, dass man so versucht hat, seinen Weg halt auch mit den Tiefen, nicht nur mit den Höhen, dass man einfach ehrlich auch gesagt hat, wenn es mal nicht so toll war. Also, ich hoffe immer, dass es das ist.
Merkst du das denn auch, dass da eine große Beliebtheit draußen ist?
Ja, ich merke, dass ich wirklich, vor allem jetzt, wo ich mich zum Beispiel auf der Kinotour für meinen Kinofilm Poison befinde, gehe ich ja in Kinos, wo zum Teil Previews noch stattfinden, aber wo ich den direkten Kontakt mit dem Publikum habe. Man hat ja als Schauspielerin für Filme, Fernsehfilme, hast du ja nicht mehr, du hast den ja, wenn du auf der Bühne stehst im Theater oder wenn du moderierst, sage ich jetzt mal in einer Halle oder in einem Theater, deswegen liebe ich solche Moderationen noch. Ich bin nicht so ein Studiomensch, weil du den direkten Kontakt zum Publikum noch hast.
Wobei, da denke ich immer, die sind ja aber nicht unbedingt zu 100% ehrlich. Die sind ja so vom Moment auch noch ergriffen und da ist die Regisseurin, da ist die Schauspielerin.
Also ich muss dir sagen, gestern Abend hatte ich eine sehr interessante Begegnung bei dem Q&A am Ende des Films, wo überwiegend positiv, sage ich jetzt mal. Aber da war ein Herr, ein junger Mann, der dann auch sagte, Frau Nosbusch, also ich muss Ihnen sagen, dieser Film hat mich null berührt. Der hat mich nicht erreicht. Das ist keine Geschichte, das ist nicht das, das ist nicht jenes. Und dann habe ich gesagt, okay, finde ich super, dass Sie so ehrlich mit mir darüber reden, hier auch vor Publikum. Und das ist ihr gutes Recht und ich finde, davon kann ich ja auch was mit nach Hause nehmen und lernen. Und dann haben wir darüber diskutiert und am Ende, als wir dann draußen standen, kam er zu mir nochmal und sagte, der Film hat mich nicht erreicht, aber Sie haben mich erreicht. Vielen Dank, ich bin und bleib ein Fan. Und das ist dann wieder so, wo ich denke, cool, schön, ehrlich. Gut. Und wichtig ist doch Dialog in allem.
Ja, total. Na, ich finde es gut, dass auch sowas dabei ist, denn sonst hebt man ja automatisch ein bisschen ab. Man glaubt ja das, was die Menschen um einen herum einem erzählen. Man fängt ja irgendwann an, das zu glauben.
Gut, so bin ich nicht. Ich bin ja eher die immer sagt, das kann doch nicht sein. Oder? Also ich mach's mir
vielleicht
selbst.
Hast du oft genug einen draufgekriegt,
ich
weißt du, dass du das glaubst.
Ich mach's mir ab und zu selbst genug schwer. Also insofern, aber es ist schon schön. Ich finde einfach Dialog, Auseinandersetzung, respektvoll. Respektvoller Dialog und Auseinandersetzung. Ja. Das ist... Ja.
Weil du sagst, du machst es dir ja oft selbst genug schwer.
Ja.
Wann war es das letzte Mal der Fall?
Ja, vor ein paar Stunden gestern Abend. Also ich sitze heute noch in meinem eigenen Film, den ich in der Zwischenzeit wahrscheinlich 312 Mal gesehen habe.
Aber wie geht das überhaupt?
Und denk dann, ja, und sehe dann wieder was und denke, ah, das hättest du anders machen können, das würdest du heute anders machen.
Mhm, klar.
Oder haderst dann vielleicht, dass du sagst, ah, hast du bei der Synchronisation bei der Deutschen alles richtig gemacht und ist das genau das Wort, was aufs Englische passt? Also so, ich bin schon jemand, der andauernd immer, ich nerv auch Leute damit. Das weiß ich auch. Mhm. Also Leute, dann kannst du mal irgendwas stehen lassen einfach. Aber das ist so ein Charakterzug von mir. Dazu bin ich halt dann leider.
Ja. Hast du selber übersetzt für die Synchronisation?
Nein, also da gab es schon jemand, der das Dialogbuch angefertigt, also geschrieben hat. Aber ich habe dann schon, glaube ich, jeden Satz nochmal dreimal umgedreht und noch viele Veränderungen gemacht. Mhm. Aber es ist ja auch klar, ich lebe seit 13 Jahren mit diesem Projekt, dass ich da eher feile als jemand, der neben anderen Sachen gerade auch das Buch macht, ist ja selbstverständlich.
Ja. Die Synchronisation ist natürlich auch das, was dann schmerzt am Ende.
Oh.
Weil einfach von dem, was du gedreht hast, natürlich einfach glatt mal 50% flöten gehen. Egal wie geil die Synchronisation ist, wie elegant die gemacht ist, wie toll sie gesprochen ist.
Ja.
Aber diese Emotion in eine Stimme zu kriegen, dass es authentisch wird, geht mit einer Synchronisation ja gar nicht. Das heißt, du musst ja sitzen im Raum und es muss synchronisiert werden für Deutschland, aber du musst ja ganze Eimer voller Tränen vergießen.
Ja, total.
Für das, was verloren geht.
Es war schmerzvoll. Und ich muss jetzt wirklich sagen, die Kollegen haben das großartig gemacht.
Natürlich, die machen das immer großartig.
Aber ich appelliere an unser Publikum hier. Ich meine, ich bin groß geworden in einem Land, wo wir einfach gewohnt sind, Originalsprache mit Untertitel zu gucken.
Ja.
Und der Film ist in Holland gelaufen und da gucken sie auch original. Sie gucken eigentlich fast überall.
In Skandinavien
überall
eben auch.
Auch. Und hier bei uns ist es halt noch nicht so.
Nee. Und wem verdanken wir das?
Und
den Nazis.
Wirklich?
Die haben angefangen mit diesem Synchronisieren.
Echt?
Auch um Inhalte zu verfälschen.
Echt?
Ja,
es jetzt habe ich was gelernt.
Hat mir jemand mal erzählt,
eine
Schauspielerin, dass letztendlich ist die Tradition des Synchronisierens stammt aus der NS-Zeit, leider Gottes.
Boah,
also
das
nicht, dass es für heute noch irgendwas Negatives hat. Die Deutschen freuen sich ja darüber. Also,
das wusste ich nicht, jetzt habe ich was gelernt.
Ja, und die anderen Länder, guck mal, alle mit Untertiteln.
Ja, und es nimmt wirklich, ich möchte jetzt nicht negativ darüber sprechen, aber es nimmt natürlich eine Emotion weg.
Klar.
Es ist ja selbstverständlich.
Logisch.
Es ist ja. Und deswegen, also ich plädiere dafür, dass man sich Originalversionen anguckt.
Ja, ansonsten ist halt der Vorteil, man sitzt entspannt im Kino, weil es deutsch ist. Das ist wiederum der Vorteil.
Natürlich, ne?
Ja, was die Sprachen angeht, das ist ja das, wofür ich dich damals auch schon so bewundert habe. Und ich war ja auch klein, als du vor 120 Jahren den Grand Prix da in so vielen verschiedenen Sprachen moderiert hast. Und mir wurde gestern nochmal klar, du bist eigentlich die erste menschliche KI gewesen.
Ach, wie schön.
Weißt du, du warst die erste lebende KI, wie du das damals gemacht hast.
Oh.
Ja. Und wir können mal ganz kurz gucken, wie du mit Sprachen heutzutage umgehst.
Oh Gott.
Ich habe einen Satz nur in verschiedenen Sprachen.
Oh Gott.
Und ich frage mich, ob von 6, wie viel du erkennst.
Okay.
Ich glaube mindestens 5. Es ist einfach nur der Satz, viel Spaß im Kino, ihr lieben Leute.
Okay.
Und diese Sprache, das ist jetzt, glaube ich, das Allereinfachste.
Das ist holländisch.
Das ist holländisch, das ist natürlich einfach. Bist ja fast mit aufgewachsen, oder? Sprichst du perfekt holländisch?
Nein, überhaupt nicht. Man erwartet das oft von Luxemburgern, weil man denkt, klingt alles komisch, muss ich verstehen. Ist aber nicht, das ist wirklich anders. Also das ist wirklich eine völlig andere Sprache.
Ja.
Und da würde ich eher jetzt vom Deutschen dann ableiten, wenn ich holländisch höre, um zu verstehen, als jetzt vom Luxemburgischen.
Ich liebe Niederländisch.
Ja.
Ich finde, es ist das schönere Deutsch. Weil Deutsch ist so hart.
Es ist melodiöser vielleicht. Es ist
und
verspielter.
Weich. Und weich.
Ja.
So. Gut, ich glaube, das ist vielleicht auch noch ganz einfach.
Ha kul på bio, kära människor.
Oh, das ist schwer, ne?
Darf ich nochmal?
Ja.
Ha kul på bio, kära människor.
Das ist total schwer.
Oh.
Ich würde es nicht erkennen.
Also, ich meine, es ist kein Türkisch. Aber es hat eine Melodie fast. Aber es ist, was ist es denn?
Es ist Schwedisch.
Das ist Schwedisch. Oh Gott,
ich finde, das klingt so.
Jetzt springt meine Tochter im Quartal, weil die.
Also, es ist von der KI gesprochen, müssen wir natürlich sagen.
Es ist
kein echter Mensch.
Aber
ich glaube, dass sie es ganz gut gesprochen hat, die KI.
Also, meine Tochter arbeitet ja mit sehr vielen Schweden zusammen. Und das ist von der Melodie. Klingt das jetzt hier ein bisschen an? Aber gut, habe ich nicht erkannt.
Nein, okay,
ein
gut.
Minuspunkt.
Da gucken wir das hier.
Wieder Hauska Elokuvissa, rakkaat ihmiset.
Oh, du bist ja hart daran hier.
Ich wollte dich ein bisschen fordern. Okay, komm einmal.
Pidä hauskaa elokuvissa, rakkaat ihmiset.
Rakkaat ihmiset. Rakkaat ihmiset.
Aber wo ordnest du es ein? Wo in der Welt? Wo in Europa ordnest du es ein? Sind nicht alles europäische Sprachen. Wo ordnest du es ein?
Das ist irgendeine, im Osten? Nee.
Nicht ganz.
Nicht ganz. Wo bin ich da? Bin ich in?
Ein bisschen. Es grenzt auch so ein bisschen an den Osten. Aber es ist finnisch.
Ah, finnisch. Ah, meistens ist es, wenn es komisch ist, in Quiz-Sendungen finnisch. Siehst du, hätte ich mal dran denken können.
Noch mal anhören.
Wieder hauskar elokuvissa.
Ja.
Okay, wenn man es weiß, gell? Dann
wird es einfacher. Wenn man es weiß, ja.
Okay, hier wird es auch noch ganz interessant.
Sinemada iyi eğlenceler sevgili insanlar.
Das ist türkisch.
Ja, das ist türkisch.
Natürlich, das ist türkisch, klar.
Ja, das kennst du gut.
Çok teşekkürler. Vielen Dank.
Du warst ja mal verheiratet mit ihm.
Nein, war nicht
aber
verheiratet.
Aber liiert. Ich dichte dir gleich wieder da so eine Ehe an.
Ich liebe die Türkei. Daher habe ich mich bemüht, diese Sprache in teuren Kursen zu lernen. Und ich bin wirklich gescheitert. Es sind 5 Sätze übrig geblieben, wenn überhaupt. Also ich kann Igeceler, Günaydın und Elinik Salik. Ich kann ein paar Sachen. Wie gesagt, Çok teşekkürler. Dann konnte ich auch mal...
Was heißt denn Çok teşekkürler nochmal?
Herzlichen Dank.
Das heißt herzlichen Dank.
Dann konnte ich mal ein Glas Weißwein bitte. Bir şarap beyaz. Und dann hört auch schon meine Kunst auf.
Und das also, ist lustig, eine Bier klingt Bier nach Wein. Also Bier ist eins, klingt nach Wein. Ich bestelle mal Wein mit Bier.
Das ist wirklich, weil ich auch so ein optischer Lerner bin. Und da hängen die ja alles ans Wort dran. Also bist du da das Wort, also ich bin gescheitert, ich sag's.
Okay.
Eine tolle Sprache, weil sie mit so Bildern spricht, so sehr poetisch.
Oh, das ist schön. Das
möge
liebe ich
der liebe Gott deine Hände segnen für dieses gute Essen. Also so Bilder, sehr poetisch.
Aber sehr dick aufgetragen, ne?
Ja, also. Aber toll, ich mag ja sowas. Ich habe ja einen Hang dazu.
Das ist jetzt, glaube ich, nochmal eine Herausforderung.
Miłej zabawy w kinie, drodzy ludzie.
Drodzy ludzie. Ich weiß nicht, ist das lettisch? Ist das
nicht ganz, nicht aber ganz interessant?
Ist das es ist nicht russisch, oder?
Es ist nicht russisch, aber es geht in die Ecke.
Es geht in die Ecke Russland.
Miłej zabawy w kinie, drodzy ludzie.
Drodzy ludzie.
Ja. Aber du hast es natürlich den Stamm, glaube ich, ganz gut erkannt. Ich überlege gerade, ob du mal gedreht hast da vielleicht.
Hat es was mit Riga oder Vilnius zu tun?
Nein, aber es ist polnisch.
Ach, polnisch.
Also es ist polnisch. Okay, so. Und einen habe ich noch für dich. So, dann ist Schluss mit der Tortur. Viel Spaß im Kino, ihr lieben Leute.
Ist es Mandarin oder ist es...
Die Ecke stimmt natürlich. Es ist Japanisch.
Japanisch. Ja. Das wäre jetzt mein nächstes gewesen.
Ach, okay, auch Japanisch. Okay.
Das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Oh Gott, so, ich bin kläglich gescheitert.
Nein, ich wollte deinen Kreislauf nur mal
schwung bringen. Aber ich habe ja auch nie behauptet, dass ich diese Sprache...
Da, überhaupt nicht. Ich weiß nur, du warst die erste lebende KI. Ja. Frage, hatte sie sich weiterentwickelt? Hast du inzwischen auch die anderen Sprachen drauf? Aber ich stelle fest, nein.
Nein.
Nein, okay.
Das ist das alte Modell der KI.
Ja.
Kein Update gemacht.
Es war ja wirklich eine tolle Geschichte, dass du dieses Comeback als Schauspielerin hattest. Mit Bad Banks. Eine unglaubliche Serie. Du hast die Investmentbankerin damals gespielt, die Christelle Leblanc. War das überraschend, dass du diese Rolle damals bekommen hast?
Völlig überrascht.
Ah, sogar richtig.
Also völlig. Ich war 6-mal beim Casting.
Da verliert man doch jegliches Selbstvertrauen,
ja,
oder nicht?
Und war auch so, dass ich, was ich nicht wusste, ist, dass ich wohl nach der dritten Castrunde sie wohl schon hatte und das nächste dann so Konstellationscastings waren zwischen der jüngeren Kollegin und mir.
Und das wusstest du aber nicht.
Aber das wusste ich nicht. Das hatte man mir irgendwie nicht gesagt und ich war völlig verzweifelt und immer dachte ich mir, was kann ich denn jetzt noch anders machen? Nein, es war völlig überraschend und ich bin ja auch hingegangen. Ich hatte ja wirklich, das ist kein Spruch, ich hatte aufgegeben. Ich hatte ja meiner Agentin damals wirklich gesagt, nimm mich aus der Kartei raus, weil es tut zu weh. Das, was ich möchte, kriege ich nicht und was ich kriege, will ich nicht mehr. Also soll es nicht sein. Man muss ja auch Dinge nicht erzwingen. Und als die Anfrage kam, war mein erster Impuls, nein, ich bleibe dem treu, was ich entschieden habe. Und dann hat mich aber irre gereizt Christian Schwocho, weil ich diesen Regisseuren so unglaublich großartig finde.
Was hat er gemacht vorher
und,
noch?
Der hat, naja, zuletzt jetzt The Crown.
Der hat The Crown sogar gemacht.
Dann hat er natürlich den Turm gemacht, dann hat er Munich gemacht. Also das ist ein ganz, ganz großer. Mhm. Und dann dachte ich, oh, Christian Schwocho? Das war ja reizvoll. Der will mich sehen, so. Ja. Bei der ersten Runde hast du ja meistens erst noch mit der Casterin in diesem Fall zu tun. Ganz großartige Anja Dierberg. Und dann dachte ich, komm, das machst du jetzt noch. Und dann kannst du ja immer noch aufhören. Ja, und das kam überraschend. Ich bin dann rangegangen an die Sache anders als sonst. Also sonst bin ich immer so mehr so, ja, boah, gehst du halt mal hin. Und klar, vorbereiten tue ich mich immer. Aber hier habe ich mir einen Coach genommen, den großartigen Frank Betzelt und in Berlin. Und bin wirklich so rangegangen, habe gedacht, so alles, was ich vorher wohl gemacht habe, hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Für mich, für das, was ich will. Jetzt mache ich es mal anders, mal gucken. Und dann habe ich das zumindest mal probiert.
Ja.
Und das hat er dann irgendwie hingehauen. Insofern sehr überraschend und das hat mein Leben verändert.
Was hattest du gemacht in den Jahren davor eigentlich? Also ich weiß, du hast Theater gespielt.
Ich hatte dann in der Zwischenzeit sehr viel Theater in Luxemburg auch gespielt.
Ja, denn da warst du ein bisschen für die Deutschen von der Bildfläche verschwunden.
Ich hatte eine Firma gegründet in Luxemburg, eine Produktionsfirma. Habe die erste luxemburgische für RTL Sitcom entwickelt, produziert, zum Teil Regie gemacht und Hauptrolle drin gespielt.
Und das war auch zufriedenstellend? Also ja, warst du glücklich damit?
Ich hatte einen kreativen Ort gefunden, wo ich mich weiterentwickeln konnte und wo ich das Gefühl hatte, ich wiederhole mich nicht, nur dass er eben nicht so sehr in Deutschland stattfand. Mhm. Und das war okay. Also das war, ich bin auch so jemand, ich will mich ja nicht aufdrängen. Wenn man mich irgendwo nicht mehr haben will, dann habe ich ja Gott sei Dank eine Alternative gehabt. Sonst wäre es natürlich traurig, weil man muss ja auch leben. Aber ich war damit schon im Frieden, ja.
Und du hast dich ja sehr wohl gefühlt, immer in Luxemburg, oder? Das war ja für dich die eigentliche Heimat,
das,
oder
da komme ich her, das
und da
ist
bist
meine
du jetzt
Heimat
wieder.
Und da bin ich seit 8 Jahren jetzt auch wieder. Hm. Und Luxemburg hat sich sehr weiterentwickelt auf dem kulturellen Gebiet. Es gibt sehr viele, wir haben immer tolles Theater gehabt, aber auch das hat sich nochmal weiterentwickelt. Wir haben eine in der Zwischenzeit sehr interessante Filmindustrie, die natürlich auch sehr auf Koproduktionen mit anderen Ländern basiert. Ja. Wir haben eine Filmförderung, die sehr großzügig ist. Mhm. Und wir sind international. Also wir haben sehr eine Öffnung nach Belgien, nach Frankreich, nach Holland, Deutschland. Also insofern, es ist im Kleinen dann doch sehr international und insofern kann man da schon Dinge auch bewegen, ja.
Es gibt sehr wenige SchauspielerInnen in Luxemburg, oder? Neulich hat mir, glaube ich, jemand erzählt, es gibt 50 SchauspielerInnen in Luxemburg und das ist alles.
Naja, es gibt von allem sehr wenig. Wir sind sehr klein. Also, wir haben klar so die jetzt nach außen hin bekannt sind, sind vielleicht jetzt nicht so viele. Es ist im Moment die Vicky Krebs.
Die Vicky, natürlich, ja, klar.
Vicky große internationale Karriere macht. Wir hatten Thierry van Werwecke, der auch den Grimme-Preis damals bekommen hat in Deutschland, der leider nicht mehr lebt. Wir haben Marc Limbach, der bei Bad Banks dabei war. Also wir haben nicht sehr viele, aber wir haben in der Zwischenzeit, würde ich mal sagen, 1000 Menschen, die von der Filmindustrie leben. Und das ist natürlich für ein kleines Land, prozentual gesehen natürlich.
Ja, klar. Total irre. Mhm. Weißt du, was ich liebe übrigens? Fällt mir gerade ein.
Nö.
Wenn ich... Das ist immer so der Satz. Weißt du, was ich nicht verstehe?
Nein.
Russisch.
7 der 5 Sprachen, die du mir gerade vorgespielt hast.
Nein, das Lustige ist, wenn ich Desiree schreibe auf meinem Handy, dann vervollständigt es automatisch sofort diese beiden Accent aigus,
die
bei den beiden ist. Und ich liebe diesen Moment.
Oh, mir
ist das, ich habe das aufgeschrieben, weil ich ein paar Notizen mitgemacht habe. Dann Desiree, und ich schreibe es natürlich ohne die Accent aigus, also weil es der nur als Erinnerung sozusagen dient. Und plötzlich so fupp, kommen die beiden Accent aigus. Ich denke, das sieht ja geil aus.
Das schaut schön aus, gell? Ist das, weil wir beide uns heimlich schon so oft geschrieben haben?
Achtung, pass mal auf.
Zeig mal.
Ich schreibe nur Desiree.
Genau, das ist, weil...
Ah, er hat es jetzt nicht gemacht.
Doch, und zwar, aber doch, da stand es unten. Als Option.
Ja, unten schon, aber er macht es oben automatisch, weil ich Flugmodus habe, glaube ich.
Ja,
deswegen. Ansonsten, Desiree, sofort die beiden Akzente gesehen. Ah, das sieht ja geil aus, habe ich gleich nochmal geschrieben.
Ich hatte befürchtet, du würdest jetzt sagen, es vervollständigt es sofort als Desiree Nick, aber die Akzente.
Ach so, das hat es nicht gemacht. Sag mal, was hast du für ein T-Shirt an? Ist das ein Kiss-T-Shirt?
Ich habe Black Sabbath.
Ach, Black Sabbath. Ich sah nur dieses eine S, was so runenmäßig kommt. Also wenn Black du nur Sabbath dieses S in der Mitte Lieder hast, dann ist es ruhenmäßig. Hast Black Sabbath. Hast du die mal gesehen im Konzert?
Nein, habe ich nicht. Okay. Aber das ist meine alte Rock'n'Roll-Liebe, meine alten Vintage-T-Shirts. Wenn man alles lang genug aufbewahrt, wird es ja irgendwann wieder modern, hat ja auch mal schon gesagt.
Ja.
Und ich sag dir, meine ganzen alten T-Shirts, meine alten Radiozeiten, als man noch T-Shirts von Plattenfirmen kriegte, gibt ja kaum noch Plattenfirmen, die kann ich alle jetzt wieder tragen.
Hast du das wirklich so lange?
Das habe ich ist ganz, uralt. ganz lange, ja. Krass. Aber das Älteste, was ich habe, ist ein Original-MTV-T-Shirt. Das ist jetzt aber schon so, dass ich das auf der Hand waschen muss, weil es langsam zerfällt.
Ja.
Aber das ist so mein Glücksbringer-T-Shirt. Das habe ich auch immer dabei, auch wenn ich es nicht immer trage. Das ist von, ich glaube, 82, als ich ein Casting gemacht habe für MTV in New York und mich dann gegen den Job, ich verstehe heute nicht wirklich, warum ich das gemacht habe, aber gegen den Job entschieden habe. Und dann ist aber übrig geblieben das T-Shirt, was man mir geschenkt hat. Mhm. Das habe ich noch. Die alten Zeiten.
Die alten Zeiten. Gut, die T-Shirts halten länger als ein Bravo Otto, ne?
Na, Bravo Otto geht ja noch.
Aber
der
irgendwas war doch mit dem Bravo Otto. Hattest du den nicht auf die
Hand?
Ach, entschuldige, dass ich habe den verwechselt.
Der Pop-Rocky-Schlumpf, da hängen die Hämmer, sagt man, die Hammer, die Hämmer, alle nach unten. Der ist nicht gut gealtert.
Okay, ich erinnere mich vom letzten Mal, der schmolz auf der Heizung.
Genau, der Otto Bravo, der wird nur dunkel, aber den kann man dann wieder polieren.
Super. So, du führst Regie. Du hast deinen ersten großen Film gemacht. Du hast ja auch Film studiert in den USA. Du hast Regie studiert. Du hast Filmproduktion studiert. Dein erster Film war allerdings natürlich ein Abschlussfilm.
Ein Kurzfilm.
Mhm. Ich habe gerade einen Kurzfilm verstanden.
Nein, ein Kurzfilm.
Ich habe gerade gedacht, was meint sie jetzt?
Ein Kurzfilm.
Genau, ein Kurzfilm. Worum ging es in dem Kurzfilm?
Also wenn man jetzt so rückblickt, was ich ja selten tue, dann könnte man immer sagen, dass diese Filme, die Geschichten, die ich mir aussuche, auch immer irgendetwas mit dem Leben zu tun, mit einer Lebensphase zu tun haben, in der ich mich gerade befinde. Mhm. Damals der Kurzfilm war eine Geschichte, die ich selbst geschrieben habe, heißt Ice Cream Sunday.
Ice Cream Sunday.
Das ist dieser Eisbecher, den man an so einem Diner an der Bar oft bestellen kann. Und es ist eigentlich die Begegnung einer jungen Frau, zu dem Zeitpunkt schwanger, mit einer älteren Dame an dieser Bar. Und es entwickelt sich ein Gespräch über Leidenschaft und wie man irgendwie, wie die junge Frau sagt, ich komme mir irgendwie so vor, als hätte man mich jetzt aufs Abstellgleis gestellt und Leidenschaft ist gar nicht mehr vorhanden in meinem Leben und ich bin nur noch irgendwie funktional, so komme ich mir vor. Und dann entsteht dort dieses Gespräch und irgendwann geht die ältere Dame und das Ganze ist mit Rückblenden erzählt und man hat das Gefühl, es war Marilyn Monroe, die ihre Geschichte mit Kennedy damals, die leidenschaftliche Liebesgeschichte und die heimlichen Treffen mit Kennedy erzählt. Und ich habe damals, das macht man so in seinem Erstlingswerk, dann gibt man sich unheimlich Mühe, so realistisch, da habe ich in der Suite drehen dürfen vom Beverly Hills Hotel, wo effektiv Monroe angeblich mal mit Kennedy drin war und ich hatte die Originallimousine, da ist ein Drittel des Budgets draufgegangen, in der auch Monroe und Kennedy mal saßen. Wollen wir glauben, dass das stimmt? Ja, ich habe
mich dazu entschlossen. Gab es Fotos von den beiden in der Limousine?
Ja, ich habe dazu entschlossen, das zu glauben. Mhm. Ja, und dieser Film hat ein paar Preise in Amerika gewonnen. Und,
was auch nicht selbstverständlich ist für so einen Abschlussfilm der Akademie da.
Nee, überhaupt nicht, nein.
Du hast aber nicht selbst mitgespielt.
Nein.
Du hast ja Regie gemacht, du warst ja die Filmemacherin.
Genau, Tibby Hedren hat die ältere Dame gespielt.
Die wir von Hitchcock kennen.
Und
die Vögel? Die Vögel.
Genau, Tippi Hedren,
die damals auch schon reifes Alter hatte.
Genau,
das war die
richtig.
Ältere Dame natürlich.
Genau, die Mutter von Melanie Griffith und die Oma von Dakota, wie heißt sie, Johnson?
War das schwer, die zu bekommen?
Also ich habe in der Zwischenzeit, weil es mir jetzt bei Poison, dem Langspielfilm, genauso gegangen ist, bin ich in der Zwischenzeit der Meinung, weil das einfach war, dass wenn du ein gutes Drehbuch hast und eine gute Geschichte, dann hast du zumindest die Chance, dass die Leute, die du dir vorstellst, es in die Hand kriegen und lesen. Ob sie dann zusagen, ob es gerade passt in den Zeitrahmen, das ist was anderes. Aber es ist mir, also hättest du mir jetzt bei Poison gesagt, vor Jahren, was glaubst du, ist das Schwierigste, hätte ich gesagt, ja, die Schauspieler zu kriegen, die ich mir wünsche. Mhm. Überhaupt nicht. Das Schwierigste ist das Budget und das Ding überhaupt so weit zu entwickeln, dass es irgendwann mal um Schauspieler geht.
Ja.
Und dann, wenn du ein gutes Buch hast, also Tim Roth hat zu mir gesagt, er macht einen Film fürs Bankkonto und er macht einen Film fürs Herz.
Ja, und wenn man sich das leisten kann, sind das die Besten.
Und dann muss ich mir natürlich an der eigenen Nase packen, weil ich bin ja dann auch noch Schauspieler. Und wie geht's mir? Und es stimmt, wenn ich eine gute Geschichte kriege, die mich irgendwie reizt, dann frage ich nicht nach Geld, dann sage ich, das möchte ich spielen.
Ja.
Und so ist es effektiv. Insofern deine Frage, nein, es war einfach, sie zu kriegen.
Witzig. Und wer hat denn die junge Frau gespielt? Was ist mit der Schauspielerin heute?
Die ist leider, die Kate ist leider, die ist mir nicht mehr begegnet. Das war ein großes Talent, fand ich damals. Die habe ich beim ganz klassischen Casting gefunden. Die war sogar bereit, dunkelhaarig, sich zu blondieren zu lassen, weil ich natürlich sie in den Rückblenden als Marilyn hatte.
Richtig.
Und die weiß ich jetzt leider nicht,
okay,
ob sie den Weg weiter verfolgt hat.
Okay.
Aber man versteht ja auch jeden, der aussteigt. Das ist ein hartes Geschäft.
Ja, und die meisten landen ja sowieso nicht in der Schauspielerei.
Ja, es ist
90% in Los Angeles.
Das ist wirklich
landen
hart.
Ja ohnehin irgendwo anders.
Das ist wirklich hart.
Ja. Und du hast aber damals, als du dort Filmproduktion studiert hast, habe ich noch in Erinnerung, du hattest sogar bei Mel Brooks,
ja,
dem abgefahrenen Mel Brooks, hattest du sogar,
ja,
er war ein Dozent von dir. Was war der beste Tipp, den Mel Brooks dir fürs Leben mitgegeben hat?
Wenn eine Geschichte an dir kleben bleibt, wie ein Topf Honig, und du ihn nicht abschütteln kannst, dann musst du diese Geschichte erzählen.
Ja.
Das habe ich mitgenommen.
Okay, und das hast du dann auch schon für den Kurzfilm schon,
und das
hast
ist
du das
mir dann
wahr werden lassen?
Bei Poison ist es mir so gegangen. Der Kurzfilm war ja noch so, wenn man selbst schreibt, ist das nochmal was anderes.
Und du warst ja nicht schwanger damals. Und das war mein erster Gedanke, als du sagtest, da sitzt die schwangere junge Frau.
Das war danach.
Und es hat mit meinem Leben zu tun.
Das war danach.
Okay.
Aber es hatte natürlich mit dem Ende einer Beziehung oder dem sich verändern einer Beziehung und dem Mutterwerden. Klar, das spielt da alles mit rein.
Gift, eine Ehegeschichte. Das ist das Theaterstück, das dich gefangen hat, das dich begeistert hat. Du hast es auch selbst gespielt, ne?
In Luxemburg
sogar. Und seitdem offensichtlich nicht mehr losgelassen, denn du hast dir die Rechte gesichert.
Genau.
Ist das teuer?
Also erstmal ist es schwierig, muss man die Autorin überzeugen, dass sie einem gibt, weil da gab es dann mehrere Interessenten.
Ein Theaterstück, ein Zwei-Personen-Stück,
das
wirklich in vielen Ländern gespielt wird. Sehr erfolgreich.
Sehr, sehr erfolgreich.
Auch in Deutschland schon am Theater und so.
Von New York bis Beijing läuft dieses Stück.
Ja.
Und ist, glaube ich, das erfolgreichste Theaterstück vor ein paar Jahren gewesen.
Ja.
Am BE, auch in Berlin sehr erfolgreich, inszeniert von Christian Schwocho.
Guck mal,
und,
da ist er wieder.
Und als ich Lott überzeugen konnte von meiner Vision und sie mir dann die Rechte, man optioniert dann erstmal die Rechte.
Kostet aber auch schon Geld.
Kostet auch schon Geld. Optioniert dann erstmal die Rechte für, je nachdem, ein Jahr, zwei Jahre. Und in den zwei Jahren muss man dann gucken, dass man das Projekt auf die Beine gestellt bekommt. Sonst muss man halt nochmal verlängern, die Option, sonst verliert man sie.
Mhm.
Und irgendwann, klar, musst du dann, wenn es gedreht wird, wird es dann nochmal teurer. Wenn es adaptiert wird, also das sind dann so Phasen, so schrittweise wird es dann teurer.
Und sie dauern Jahre und Jahre und man braucht echt Geduld, ne?
Man braucht schon, also ich meine, das dauert sicherlich nicht immer so lange wie jetzt bei mir. Aber ich denke dann immer an Wolfgang Petersen, der gesagt hat, er hat 10 Jahre gebraucht, bis er das Boot auf die Beine gestellt hatte. Und dann denke ich mir, mein Gott, da bin ich in guter Gesellschaft.
Total.
Also es ist wirklich, aber ich verstehe es auch. Was es ist, Menschen, die dir Geld geben für einen Film, außer du sagst jetzt, es ist ein Marvel oder so, wobei auch da gibt es keine Garantie, investieren ja in Seifenblasen.
Ja.
Ich meine, wir verkaufen ja Seifenblasen, was ja das Schöne ist. Aber da musst du schon Menschen finden, die bereit sind, deine Vision zu erkennen und zu sagen, okay, es ist es mir wert, da jetzt Geld zu investieren.
Auch wenn es am Ende vielleicht nicht zurückkommt.
Wenn es nicht zurückkommt.
Und es sind 4 Millionen Euro, die dein Film gekostet hat.
Genau,
ich finde das für so einen Zwei-Personen-Film wahnsinnig viel Geld.
Das ist, deswegen sage ich, und das ist irre viel Geld.
Also es sind 3 Tatorte.
Es ist
glaube ich.
Naja, oder? Die Tatorte sind auch teurer geworden.
Ja, aber ich dachte, die sind so bei 1,5 Millionen.
Ja, 1,5, 1,7. Klar, da werden jetzt Finanzierungsmodelle dann. Ich kann jetzt auch wirklich nicht für einen Tatort sprechen.
Nein, ich weiß es ja auch nicht so genau. Das sind nur so die Hausnahmen. Aber ich dachte, krass, 4 Millionen?
Ja, das ist teuer.
Ja, da schlafe ich nicht so ruhig nachts.
Nee, eben. Und dieser Druck.
Den hast du gehabt.
Den habe ich natürlich gehabt. Und den hat jeder Filmemacher. Und ich weiß noch, bei meinem Kurzfilm fehlte mir auch ein Teil Budget. Und da war ich hier in München, weil wir gerade in München sitzen, bei einer sehr bekannten Dame, die mich auch unterstützt hat, bei einem Abendessen eingeladen, wo ich wusste, dass da sehr viele wohlhabende Menschen saßen, meistens zwei Industrielle. Und dann musste ich so über meinen Schatten springen. Aber ich bin an dem Abend mit drei unterschriebenen Servietten da weggegangen. Das waren so Art Schecks. Arzt damals 10.000 Euro pro Serviette. Mhm. Und ich hatte dann 30.000 Euro, als ich da ging. Und das war das, was mir fehlte für meinen Film. Also man muss unheimlich, und Geld ist ja für mich so. Ich rede ja über alles, mir den Mund fusselig. Aber was mich so null interessiert, ist Geld. Wirklich nicht. Ja. Auch im Privatleben nicht. Ja. Ich weiß, wir brauchen es. Ich weiß, es macht das Leben leichter. Ich weiß, es bedeutet auch Freiheit für viele. Aber Geld ist so eine Sache. Aber es geht halt nicht ohne.
Und du hast es aber zusammenbekommen, auch für diesen Film. Mhm. Und dann hast du diese Verantwortung, zwei Schauspieler natürlich, denen du auch gerecht werden willst, weil die schon große Filme gemacht haben.
Ja.
Tim und Trine.
Ja.
Klingt süß, ne? Tim und Trine.
Oder? Das ist doch noch ein Zeichentrickfilm, steckt da irgendwo drin.
Tim Roth und Trine Dürholm. Wie war deine, sag ich mal, dein erster Tag? Also bevor es wirklich scharf wird.
Ja.
Du wirst gefahren, wahrscheinlich von einem Fahrer, zum Set an deinem allerersten Drehtag.
Ja.
Ihr habt in Luxemburg, glaube ich, auch gedreht, ne?
Genau.
Also überwiegend, wie hast du diese Fahrt in Erinnerung? Wie hast du dich gefühlt?
Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ist das okay? Haben wir die Zeit?
Du, Desiree, wenn es eine gute Geschichte wird, dann können wir auch ausholen. Okay, ich frage mich jetzt gerade, warum musst du ausholen?
Also ich muss jetzt ausholen, weil das hat mit der Fahrt zum Set zu tun.
Hol mal aus.
Also, als es in die heiße Phase des Castings ging, war ich in Irland und drehte gerade den Irland-Krimi.
Mhm. Was du ja drei Monate im Jahr machst.
Genau. Und saß bei Eugene, meinem Fahrer in Irland, hinten im Auto und führte wichtige Telefonate mit Colin Jones, dem Caster in London. Und es ging darum, ob ich am Wochenende Zeit hätte, natürlich hatte ich Zeit, für einen Zoom-Call mit Tim Roth, der das Drehbuch gelesen hatte und mich gerne kennenlernen möchte.
Okay.
Um dann sich zu entscheiden, ob er es macht oder nicht. Das kriegte der Fahrer Eugene mit und sagte, Miss D nennt er mich.
Miss D.
Ich konnte nicht anders, aber ich habe mitgehört. Ich werde auf der Nachhausefahrt eine Kerze für Sie anzünden in der ersten Kirche, die mir begegnet und hoffe, dass am Wochenende das alles klappt und hoffe, dass Sie dann am Montag mir gute Nachrichten bringen. Dann habe ich gesagt, Eugene, das ist so lieb von dir. Wenn dieser Film zustande kommt und Tim Roth die Hauptrolle spielt, bist du dabei.
Als?
Als Fahrer.
Als Fahrer, okay.
Und dann sagte Eugene, no, that's not about it. So, okay. Jetzt hat das ja alles geklappt und irgendwann hatte ich Tim Roth und irgendwann rief ich Eugene an und sagte, Eugene, are you coming to Luxembourg? You're part of the team. Und er, um Gottes Willen, das konnte er gar nicht glauben. Ich habe gesagt, es ruft dich jetzt eine Produktionsleiterin an und du kriegst einen Vertrag und du kommst. Okay, und dann sage ich, und dann ist das mal andersrum, dann hole ich dich mal am Flughafen in Luxemburg ab. Und wir hatten ja gar kein Budget für sowas. Und ich sage, dann musst du halt mein Auto fahren und dann fährst du mich zum Set. Aber ich sage, du hast mir so viel Glück gebracht, das machen wir jetzt. So, es kam ein Vertrag zustande, Eugene wurde Part des Teams. Was ich nicht überlegt hatte, ist, dass wir ja in Irland auf der anderen Seite fahren. Und insofern stehe ich in Luxemburg am Flughafen und hole Eugene ab.
Und der kriegt
Eugene kommt raus und sagt, oh my God, Miss D, this is all on the other side.
Right.
Und ich sage, oh yes. Und dann habe ich gedacht, wir haben ja noch 3-4 Tage, wir waren in der Vorbereitung. Ich sage, das üben wir jetzt. Und dann sind Eugene und ich halt gefahren, haben das geübt, in den Kreisel rein, aus dem Kreisel raus, so, okay. erster Drehtag, Eugene holt mich ab. Ich habe ihm dann mein Auto gegeben, mit meinem Auto. Ich sitze hinten drin, weil sie sowieso ungern hinten drin sitzen.
Aber du hättest doch vorne sitzen können.
Ja, ja, aber wir hatten ihn ja jetzt auch engagiert und ich wollte doch, dass er sich wohlfühlt. Und dann ist er aber so langsam gefahren, weil er so unsicher noch war, dass ich gesagt habe, pass auf, Eugene, lass mich jetzt die längste Strecke fahren und kurz vor Fjanden, dem Ort, wo wir drehen, das waren auch diese kleinen wechseln wir und dann fährst du mich so, wenn wir ankommen, dort sehen die, dass du fährst. Weil ich wollte ja auch, dass er gut da steht, oder? Dann bin ich gefahren und ich war so unendlich aufgeregt, wirklich. Und das, weiß nicht, ob das okay ist, dass ich das jetzt erzähle. Das
ist alles okay.
Dass ich rechts rangefahren bin und mich vor Aufregung wirklich übergeben musste.
Okay, bist du nicht die Erste vermutlich?
Und dann habe ich gesagt, ich setze mich jetzt dann doch hinten rein und die letzten Meter ist er dann gefahren. Und das war der erste Drehtag, so fing der an. Und ich stand da und dachte, ich kann jetzt auch gar nicht mehr weglaufen, weil jetzt ist es ja soweit, oder? Jetzt muss ich dann irgendwie. Und dann kommt natürlich ein Tim Roth am ersten Drehtag auf dich zu und sagt, okay, Des, so how do you want this scene? Und dann sagst du, okay, so wie so ein Streber. Ich habe mir das so und so überlegt und so und so und so. Und dann sagst du, I don't know.
Oh Gott.
Sagst du, okay, well, maybe we can try. Ja, und dann irgendwann bist du drin. Mhm. Aber es ist schon, ich musste mich schon zwicken. Aber da musste ich dann auch wieder an einen Dozenten, nämlich an Rob Reiner, denken, der uns gesagt hat, es wird so sein, dass andauernd jemand kommt und sagt, willst du eine grüne Lampe, eine gelbe Lampe? Soll der Schauspieler von links kommen oder soll er von rechts kommen? Der Schauspieler sagt, soll ich das so machen oder so? Die Kostümbildnerin sagt, willst du die blaue Hose? Sagt, du musst immer ganz bestimmt und selbstsicher sagen, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das.
Ja.
Und am Ende des Tages, wenn du nach Hause fährst, musst du beten, dass du in 51% der Fälle recht hattest. Und daran habe ich mich dann gehalten.
Oh Gott.
Weil du darfst, also Schwäche darfst du auf keinen Fall dann zeigen.
Aber so einen Hollywood-Typen natürlich zu haben, der dann Vorschläge macht, das hat ja von sich aus schon ein unglaubliches Gewicht.
Total.
Für so einen Regie-Neuling in Anführungszeichen. Ist es dann ja erstmal schwer, weil man ja dazu neigt, erstmal dem Schauspieler möglichst viel Platz zu geben, seinem Urteil Platz einzuräumen.
Also man
will ihn ja auch keep him happy, weißt du?
Also ich bin grundsätzlich, finde ich es großartig, weil ich es auch toll finde, wenn ich Schauspieler, wenn Regisseure sagen, ja, dann zeig mir das mal, wie du dir das vorstellst.
Biete mir mal an.
Biete mir an.
Wie es ja dann oft heißt. Oder biete mir mal was an.
Ich habe eine Vorstellung, eine Vision, aber natürlich gucke ich mir dann vor. Weil es ist Teamwork. Ja. Im Bestfall ist es ja wirklich, wirklich demokratisch und Teamwork, sage ich jetzt mal. Aber du musst natürlich, du darfst nicht von deiner Vision dann ablassen. Und es gab Momente, wo ich dann sagen musste, das, also es gibt eine Situation im Film, wirklich, die ist auch jetzt im Film drin, wo Tim und ich nicht einer Meinung waren, wo ich der Meinung war, auch Lucas, die Figur, die er spielt, muss einen Zusammenbruch haben. Der ist auch nicht da, wo er glaubt zu sein am Anfang dieser Begegnung.
Okay, wir können vielleicht ganz kurz zum Erzählen, also in diesem Film trefft ein Paar wieder aufeinander, die sind seit 9 Jahren getrennt und sie treffen sich an diesem Friedhof, weil das Grab des gemeinsamen Sohnes, der vor 9 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, wohl mit anderen Gräbern verlegt werden soll. Das ist der Anlass, warum die beiden, die sich seit 9 Jahren nicht mehr viel gesehen hatten, zusammenkommen.
Genau.
Und die haben sich unterschiedlich entwickelt.
Genau.
Sie ist immer noch nach langer, langer Zeit in dieser Trauer.
Mhm.
Sie braucht das immer noch. Er hat schon den nächsten Schritt gemacht. Ne, können wir verraten, ohne dass wir jetzt irgendwas kaputt machen oder sowas.
Mhm. Und dann merkt man aber trotzdem, dass beide diese Begegnung brauchen. Auch wenn man vielleicht am Anfang denkt, aha, sie ist die, die hängen geblieben ist und er ist der, der weitergezogen ist.
Genau.
Das ist dann nicht ganz wahr. Und das merkt man aber erst in der Entwicklung der Begegnung. Und die Sache mit dem Grab verlegen ist ja nun auch nicht wirklich hundertprozentig so, dass man denkt, stimmt das wohl? Also das erfährt man ja dann auch erst.
Ja, das ist eine merkwürdige Sache.
As you go along, wie man so schön sagt. Und
wer hat sich denn jetzt durchgesetzt? Also ich überlege jetzt gerade, ob in dem Film, er hat ja keinen wirklichen Zusammenbruch.
Wenn er die Kirche verlässt, wenn er sagt,
ach so, natürlich, der legt sich ja sogar auf den Fußboden in den Regen.
Und das war so ein Moment, da hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, ich bitte dich inständig, mir das einmal zu geben und ich verspreche dir, wenn es nicht gut ist, wird es nicht im Film landen.
Okay.
Und dann hat er gemeint, er macht es nur einmal. dann habe ich gesagt, okay. Und ich habe Judith Kaufmann und dem Ganzen, ich gesagt,
die Kamerafrau,
bitte seid alle bereit, das kommt jetzt nur einmal. So wie ich ihn kenne, wird es nur einmal machen. Und er hat es einmal gemacht, er hat es so gemacht, dass ich tränenüberströmt vor der Combo saß.
Und dieser kleine Bildschirm, auf den du als Regisseurin guckst,
genau,
ne?
Genau.
Wenn die Szene gedreht wird.
Und dann habe ich ihn aus dem Schneideraum, weil er meinte, meine Figur macht das nicht, dann habe ich ihn aus dem Schneideraum angerufen, weil ich das ja auch versprochen hatte. Und habe gesagt, Tim, es ist leider grandios. Das habe ich dir beim Dreh schon gesagt. Ich sage, ich lasse es drin. Ist das okay mit dir?
Ja.
Und dann meinte er, that's it's your movie. Und dann habe ich es auch drin gelassen.
Aber in welchem Ton hat er das gesagt?
Ich kenne ihn jetzt in der Zwischenzeit so gut, dass ich weiß, dass wenn er es nicht gemocht hätte, hätte er gesagt, hätte er gekämpft.
Jetzt stell dir mal vor, die Kritiker hätten geschrieben, die Geschichte ist sehr schön aufgebaut, aber an der einen oder Stelle wurde übertrieben, als er sich vor dem Friedhof auf den Boden schmeißt. Das hat den Film doch ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Du hättest diese ganzen Kritiken von ihm fernhalten müssen.
Ja, das hätte ich alles, ja, genau, richtig. Aber er hat mir das schönste Kompliment gemacht. Er hat mir geschrieben, als er den Film gesehen hatte, hat er mir geschrieben, Desiree, you're the real thing. Und dann dachte ich mir, okay, he's at peace with it.
Ja. Es geht in dem Film natürlich um Trauer, ganz viel, wie wir unsere Trauer verarbeiten. Das tun wir alle auf unterschiedliche Art und Weise. Wie hat sich generell dein Verhältnis zum Tod, wir sind ja heute viel lockerer und auch weiter im Umgang mit Tod. Wie hat sich dein Verhältnis zum Tod über diese ganzen Jahrzehnte bis hin zu Poison dann entwickelt?
Also, was mich, glaube ich, sehr gehockt hat am Anfang an dieser Geschichte, ist die Erkenntnis, dass man nicht gemeinsam trauern kann.
Interessant,
oder? Dass man als Paar, dass jeder anders trauert. Und das hatte ich festgemacht an meinem Privatleben natürlich. Also die Geschichte ist ja die, meine Eltern haben zwei Kinder verloren. Einen Sohn vor mir und einen Sohn nach mir.
Mhm.
Und darüber wurde nie gesprochen.
Bei der Geburt? Oder
ein paar Tage gelebt.
Ein paar Tage später.
Genau. Also wir waren alle vier Kinder, waren extrem Frühgeburten und zwei haben es halt dann nicht geschafft.
Mhm.
Und ich habe noch einen Bruder, Gott sei Dank, der da ist. Und darüber wurde nicht gesprochen. Ich kann mich als Kind an den Bruder nach mir erinnern, dass ich bei meiner Oma gewartet habe, weil ich sollte abgeholt werden und wir sollten ins Krankenhaus fahren, meine Mutter mit dem Brüderchen abholen. Und dann fand das nicht statt und meine Mutter kam als traurige Frau ohne Bruder nach Hause. Aber mehr wurde auch nicht gesagt, es wurde auch nicht erklärt. Und dann hat man das ja auch vergessen und als Kind, das Leben geht weiter und mir fiel dann immer nur auf, dass wenn man meinen Vater gefragt hat, wie viele Kinder er hat, hat er zwei gesagt, meine Mutter hat vier gesagt. So. Und ich weiß aber, dass mein Vater genauso gelitten hat wie meine Mutter, nur völlig anders. Also in der Tiefe meine ich, in der Trauer, aber völlig anders damit umgegangen ist. Und das hat was mit der Beziehung gemacht. Und das kam auch zwischendurch bei meiner Mutter eher mit einem Satz so hoch. Und dann dachte ich immer, Wahnsinn. Warum spricht man nicht darüber? Warum wird das weggedrückt? Das war halt damals so.
Ja.
Und in meinem Leben habe ich es gemerkt, als mein Sohn, also unser Sohn, mein Sohn, Diabetiker wurde, da war er 15.
Ja.
Das war für mich ein Drama. Also ich habe es dann fast schon zu meinem Problem gemacht, obwohl mein Sohn das Problem hatte.
Mhm. Er ist damit lockerer umgegangen als
damit,
du?
Naja, er hatte ja keine Wahl. Er musste so und
klar.
Ich saß Tränen überströmt bei den Ärzten und dachte mal, wir müssen helfen. Und bis mein Sohn irgendwann zu mir sagte, du hilfst mir nicht. Du machst das zu deinem Problem. Wenn du nicht stärker bist als ich, möchte ich dich nicht mehr dabei haben. Und mich hat völlig schockiert, dass der Vater meines Sohnes diese Trauer nicht mit mir zusammen irgendwie durchlebt hat. Dass der nach Hause ging zu seiner neuen Familie.
Und also Trauer über die Diabetes.
Genau, dass also unser Sohn jetzt
noch nicht mal tot, sondern über
krank.
Diabetes
genau.
krank.
Und was ich damit sage, und da wurde mir so klar, man kann nicht gemeinsam trauern. Jeder trauert für sich. Und der geht, ist nicht unbedingt der weniger trauert und schlechtere Mensch, als der bleibt und sich suhlt im Selbstmitleid.
So. Warst du eine bessere Begleitung dann für deinen Sohn? Also hat das funktioniert bei dir?
Ich habe daran gearbeitet. Sehr hart daran
aktiv.
Ja, weil ich,
wie?
Weil ich mir immer wieder gesagt habe, Desiree, du machst es gerade zu deiner Geschichte. Was soll die, also ich meine, Selbstmitleid ist ja sowieso ganz furchtbar, aber man ist sich ja dann teilweise nicht immer bewusst, wenn es dann stattfindet. Und dann sage ich, aber hallo. Also ich habe mir da immer einen Spiegel vorgehalten und habe da wirklich sehr an mir gearbeitet. Und das hat mich so gehuckt an dieser Geschichte.
Und das ist wirklich interessant. Ich habe auch Freunde, die haben einen Sohn, der auch über 25 war, verloren. Und sie haben komplett unterschiedlich getrauert. Ja. Sie hat ganz anders getrauert als er. Er konnte sich alte Videos angucken, noch auf dem hinterlassenen Handy, die er noch so gemacht hatte, auch aus dem Krankenhaus, also auch fröhliche Videos. Er musste das sehen, er wollte das sehen und sie konnte das sich nicht angucken und konnte es auch nicht verstehen, wie man das kann. Aber interessanter Gedanke, man trauert in der Regel, sage ich mal, wahrscheinlich unterschiedlich. Und das ist gut zu wissen.
Ja, und das muss man, und ich glaube, weil da so wenig drüber gesprochen wird oder weil man es vielleicht nicht weiß oder nicht besser weiß, gehen auch über solche dramatischen Ereignisse natürlich oft Beziehungen auseinander. Total. Weil der eine meint, du siehst mich nicht, du verstehst mich nicht, dir macht das nichts aus, was ja gar nicht stimmt.
Ja.
Und der andere sagt, er guckt dich mal an, du suhlst dich in deinem Selbstmitleid. Und das ist etwas, ich glaube, dass es ganz hilfreich sein kann, sich da Gedanken drüber zu machen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die Zeit Wunden heilt. Daran glaube ich nicht.
Auch die Therapeutin sagt, dass der Satz an sich ist Quatsch.
Der ist Quatsch.
Was heilt, ist, sich damit zu beschäftigen.
Genau.
Man
lernt, damit zu leben. Es
Keine
geht
Zeit.
Ins System über. Mhm. Und es macht einen nicht immer, es nimmt in einem dann irgendwann nicht mehr sofort die Luft zum Atmen. Man muss ja wieder atmen lernen, wenn so Dinge passieren. Das sind, glaube ich, so die Themen, die mich halt sehr beschäftigen in meinem Leben und die mich auch fasziniert haben an diesem Stück, an dieser Geschichte.
Gedreht habt ihr ja überwiegend auf diesem Friedhof und um diesen Friedhof herum in Luxemburg. Was sind Friedhöfe für Orte für dich?
Ja, also das klingt jetzt so, als hätte ich mir das schön als PR-Gag überlegt, was nicht wahr ist. Ich bin mit meiner Oma als junges Mädchen, bin ich picknicken gegangen auf Friedhöfe. Wenn die Oma gesagt hat, was machen wir am Sonntag, haben wir uns Brote geschmiert und sind auf dem Friedhof, weil ich Friedhöfe immer schon spannend fand. Und das würden Freunde von mir bestätigen. Ich war noch nicht in Vilnius für den Dreh von Sissi angekommen, bin ich mit Tanja Schleif, meiner lieben Kollegin, über den Friedhof dort 2 Stunden spaziert, weil es so viel aussagt über Kultur. Wie gehen Menschen mit Tod um? Wie gehen sie mit ihren Hinterbliebenen um? In Italien, ich hatte ja beide Kulturen in meinem Leben. In Italien war das immer ganz anders als in Luxemburg. Da waren Särge in den Wänden und es gab Fotos und es stehen Teddybären davor und es gibt Girlanden und Luftballons. Und in Luxemburg war das alles ein bisschen, sachlicher, sage ich jetzt mal. Oder wie nennt man das? Einfacher. Da steht halt nur der Name und das Datum.
Also wie in Deutschland in der Regel.
Wie in Deutschland in der Regel würde ich sagen. Und es sagt einfach zu viel aus über wie die Toten noch mit einem weiterleben oder nicht. Und ich bin mit der Oma über die Friedhöfe und habe Blumentöpfe wieder aufgestellt, die umgefallen waren, welches Laub runtergenommen, geguckt, ist da ein Foto oder wie alt ist dieser Mensch geworden oder woran mag der gestorben sein? Oh, da liegt ein junger Mensch. Oder in Irland, auch die Friedhöfe in Irland, ob sie oben auf Klippen liegen. Wenn in Irland ein Kind verstirbt, das sind Gräber, da entstehen ganze Spielwelten auf dem Grab. Also mich fasziniert das.
Ja.
Vielleicht aber auch, weil ich so Angst davor habe. Und da ich ja jemand bin, der in seine Ängste reingeht, zwinge ich mich ja fast diese Sachen so. Ich meine, ich habe nicht umsonst auf Wunsch hin. Mein Opa hat mir immer gesagt, bitte sorg dafür, wenn ich mal sterbe, dass sie mich nicht zu den Würmern legt. Ich habe das Grab meines Opas ausbetonieren lassen in Luxemburg.
Ach,
weil der wollte nicht verbrannt werden, wollte aber auch nicht zu den Würmern. Also musste ja da was betoniert werden.
Und das durftest du?
Das habe ich hingekriegt.
Mit 15 Anträgen oder was?
Das habe ich gemacht. So wie man halt diese Orte jetzt betoniert, sage ich jetzt mal, für Urnen, wurde das halt ein größerer betonierter Ort, aber da muss der Sarg wieder separat anders, mit so Metall-Kupferbändern, damit der dann, das ist eine ganze Geschichte, kenne ich mich jetzt aus. Mhm. In Italien ist es auch wieder anders und ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen, damit es einen nicht kalt erwischt. Also so gehe ich damit um.
Aber interessant, die Friedhöfe, ja. Also ich hatte traditionell auch immer ein sehr gestörtes Verhältnis zum Tod. Ich habe das auch immer ferngehalten. Aber heutzutage geht man mit der Zeit, du kriegst moderne Bestatter, die total locker erzählen. Und das bringt schon was.
Total.
Und inzwischen habe ich auch Friedhöfe als Orte entdeckt, die voller Geschichten sind, voller Fantasie. Man muss die leeren Stellen für sich selber ausfüllen. Und selbst wenn du in Österreich bist, da hast du ja überall auch Fotos, bunte Fotos.
Genau.
Und das finde ich dann auch spannend. Mittlerweile kriegst du einen QR-Code teilweise.
Wirklich?
Weil die Hinterbliebenen dort eine Webseite kreieren, wo über dieses Leben dieser Person erzählt wird. Mit Fotos, vielleicht auch mit einem Video, ich weiß auch nicht. Aber einfach nur, um diese Person auch für die Nachwelt zu erhalten. Mhm. Und diese Idee, ich habe es zumindest ein, zwei Mal schon gesehen, aber bin aber nicht raufgegangen. Und ich hatte kein Handy dabei. Aber ich finde die Idee schon mal wirklich ganz toll.
Ich finde das schön, weil das ist so eine Celebration of Life.
Eigentlich
dieser
schon.
Dieser Mensch ist ja nicht weg, der ist ja da, diese Energie. Ich finde es immer so süß, meine Mutter, die sagt, mein Vater ist vor 14 Jahren verstorben und meine Mutter sagt heute noch, also ich muss jetzt heute mal zum Friedhof fahren, ich muss mal mit deinem Vater schimpfen. Und dann sage ich, Mama, du kannst, es regnet draußen, du kannst auch hier zu Hause schimpfen, der kriegt das mit. Dann, nee, ich muss jetzt da hinfahren und dann fährt die dahin. Und dann tut die dann das, was sie dann da tut und geht dann mit meinem Papa da sprechen. Und ich kann das total verstehen, ich kann das nachvollziehen. Dass man dass das so ein Ort ist, den man auch braucht. Mhm. Ich brauche ihn zum Beispiel jetzt, was mein Vater ist immer bei mir. Mhm. Ich habe das Gefühl, der ist immer da. Die Energie ist immer da. Also ich muss jetzt nicht irgendwo hinfahren, um mit ihm zu sprechen. Ich spreche zu Hause auch mit ihm.
Ja.
Aber jeder geht anders damit um. Und ich finde, man darf, also was heißt, jeder macht, wie er will, aber ich persönlich finde, man muss sich mit dem Tod auseinandersetzen, weil sonst ist es ganz furchtbar, wenn es passiert.
Es gibt gar keine Alternative, auch Kinder fernzuhalten von solchen Geschichten, von Krankheit, ob das nun Krebs ist in der Familie.
Ja.
Es ist nie von Vorteil gewesen, sie dann auf einmal plötzlich, wenn es passiert ist, wenn es zu spät ist, damit zu konfrontieren. Also auch das ist wieder so ein wunderschöner Appell. Und Friedhöfe sind eigentlich auch wunderschöne Natur, teilweise ein toll angelegtes, ein Ort voller Geschichten. Mhm. Und ich kam auch ein bisschen darauf durch eine Serie bei Deutschlandfunk Kultur. Da haben sie gemacht 15 Schriftsteller und ihre Lieblingsfriedhöfe.
Ah, siehst du.
Weil viele Schriftsteller auf Friedhöfe gehen oder was auch immer. Da liegt dann teilweise wirklich, erinnert mich jetzt an Irland. Weißt du, ich weiß nicht, wo T.C. Boyle war, irgendwo in Kalifornien hatte einen. Und das sind natürlich Friedhöfe oben an der Klippe, die auf das Meer schaut und so. Das sind natürlich auch sensationelle Orte.
Und es sind Orte der Stille. Das ist es auch.
Ja.
Ich meine, du hast ja kaum noch, ich meine, in jedem Fahrstuhl läuft irgendwas, in jedem Supermarkt läuft irgendwas, in jeder Bahn läuft irgendwas, überall wirst du mit irgendetwas. Und dieser Moment der respektvollen Stille, wo du auch mal die innere Stimme wieder hören kannst, das hat natürlich auch, das bringt der Friedhof auch mit sich. Und deswegen ist das auch, glaube ich, so ein Ort, wo man dann so innerlich zur Ruhe kommen kann.
Ja, das ist absurd. Wir haben auch irgendwann mal gesagt, lass uns mal spazieren gehen. Komm, wir gehen mal über den Friedhof. Und kein Mensch würde jemals um niemanden zu besuchen. Wir kennen niemanden auf dem Friedhof.
Das mache ich
aber es ist trotzdem mal was anderes, einfach über so einen Friedhof zu gehen.
Total.
Und das war eine sehr coole Serie.
Ja.
Und du hast in Irland natürlich auch echt krasse Friedhöfe da erlebt, oder?
Die haben so tolle Friedhöfe. So tolle Friedhöfe an so magischen Orten. Aber gut, ich sage jetzt mal, da ist sowieso eine Magie auf der Insel, also ganz besonders.
Nur Energien spüre ich leider nicht auf einem Friedhof. Oder spürt man die nur, wenn jemand, den man kannte, dort liegt? Irgendwie so Energien spüre ich noch nicht, aber muss man auch lernen vielleicht.
Ja, also wenn ich jetzt so wirklich, ist interessant, was du sagst, weil ich würde jetzt auch eher sagen, ich spüre eine Energie der Stille.
Okay, in dir dann.
So, also stell dir vor, du würdest die ganzen Energien spüren. Ich meine, da wimmelt es ja nur so vor Energien. Ich glaube, das wird man nicht aushalten.
Nein, das wird man überhaupt nicht aushalten.
Deswegen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein Schutz.
Und ich liebe Stille mittlerweile. Ich glaube, es ist seit der Pandemie noch verstärkt.
Ja.
Stille ist so genial. Wenn ich irgendwie durch den Wald gehe und höre hinten eine Autostraße, denke ich nur, ey, warum bist du mit den Autos da langfahren? Was soll das denn? Stille ist so unglaublich mächtig und toll. Du warst bestimmt schon mal in einer Wüste, oder? Ich noch nie.
Natürlich.
Du warst in der Wüste. Hast du gedreht in der Wüste oder was?
Ich bin früher in Kalifornien auch sehr viel rausgefahren. Aber die Wüsten, die schrumpfen ja. Es wird ja immer näher. Es wird ja immer mehr gebaut. Es wird ja immer kleiner.
Klimawandel werden die Wüsten dann wieder größer.
Ja, das stimmt. Aber ich habe auch gedreht. Ich habe auch in Ländern gedreht. Und Die Stille, ja, das ist wieder eine andere Stille. Ja. Ist wieder eine andere Stille.
Ja, weil alles so erstickt wird, oder?
Ja,
oder, das ist oder so wie eine, die Akustik ist da, glaube ich, ganz
dumpfere Stille.
Eine dumpfe Stille.
Ja, ja.
Aber trotzdem faszinierend. Ich war ja noch nie da.
Ja.
Ich höre nur von anderen, ja, die dann in der Regel auch gedreht haben oder so, dass das ein sensationelles Gefühl, ja, ist, in einer Wüste zu sein.
Total, ist es auch.
Okay, wir machen noch kurz meine Liebsten. Dein liebster Ort zum Nachdenken?
Mein liebster Ort zum Nachdenken?
Jetzt vielleicht auch mal weg vom Tod.
Ja.
Ist, es sei denn, es ist ein Friedhof, aber nein.
Nein.
Es gibt anderes,
nein,
Schönes.
Es gibt,
ne?
Es gibt einen Ort in Kalifornien, muss ich jetzt dazu sagen, in einer Kleinstadt, die heißt Ojai. Ojai ist das Wort für Nest, Native American Wort für Nest. Da bin ich mal gelandet vor ganz, ganz vielen Jahren, weil ich Krishnamurti, ein Weiser, der dort gesprochen hat, der sagte, das, was er erzählt, ein indischer Weiser, fällt an drei Orten auf der Welt auf sehr fruchtbaren Boden. Das war ein Ort in Indien, ein Ort in der Schweiz und eben in Ojai. Dort gibt es auch die Krishnamurti Foundation in der Zwischenzeit, ist auch eine Schule. Und da gibt es den Oak Grove, einen Eichenhain, wenn du so willst. Und da gibt es einen Baum, unter dem er saß, als ich als 19-Jährige mal dahin geflogen bin, extra, um ihn dort noch zu erleben, als er noch am Leben war. Und dieser Ort hat irgendetwas. Das ist mein Ort, wenn es einen Stau gibt in meiner Seele, sage ich immer, dann fahre ich dorthin und setze mich unter den Baum und bleibe da so lange sitzen, wie es braucht, bis ich das Gefühl habe, es fließt wieder.
Welche wichtige Entscheidung hast du unter diesem Baum schon getroffen?
Ganz viele. Also ich würde fast sagen, die wichtigsten Entscheidungen meines Lebens.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel, ob man in einer Beziehung bleibt oder nicht.
Ja.
Ob man dort leben bleibt, wo man ist oder nicht. Oder wegzieht. Ob man etwas aufgibt oder nicht. Ob man sich beruflich nochmal verändert. Ob man sich noch im Spiegel betrachten kann und das Gefühl hat, das ist alles noch authentisch, was einem entgegenblickt, im Sinne von innerlich, meine ich jetzt.
Ja.
Ob man sich noch treu geblieben ist. Ganz viele Sachen. Ganz, 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 ganz viele Sachen.
Wie ist das mit dem Spiegelbild? Viele bekommen ja mit dem Alter große Probleme, in das Spiegelbild zu schauen. Wie hast du dich sozusagen über all die Jahre betrachtet? Immer wohlwollend?
Nein, sicherlich nicht. Du meinst jetzt innerlich. Oder?
Nee, ich meine jetzt sogar äußerlich.
Äußerlich? Nein, natürlich nicht. Ich gehöre genauso wie wahrscheinlich die meisten von uns leider, ja, zu denen, die andauernd irgendwas an sich rumzumäkeln haben, wenn es jetzt um die Optik geht.
Mhm.
Ich finde in der Zwischenzeit, wobei bei mir war es eher so, dass ich sehr viele Jahre das Gefühl hatte, das Innen passt nicht zum Außen. Es gibt ja auch mal den Satz von mir, man sagt, ich wünsche mir, ich hätte eine Narbe, weil dann würde man nicht, ich hatte so ein Problem mit diesem, die süße, niedliche, also ich konnte mit so Worten nichts anfangen. In der Zwischenzeit ist es mehr, es ist synchroner alles geworden, das Innen und das Außen. Aber ich finde dann immer, nein, ich erinnere mich dann immer, ich appelliere immer an die Dankbarkeit und sage immer, eigentlich muss man doch so dankbar sein für das, was man mit auf den Weg bekommen hat. Und,
eigentlich schon.
Ja, und das, da erinnere ich mich dann immer oder appelliere ich immer dran. Und wenn ich mal merke, dass ich wieder so abdrifte und sage, entschuldige bitte, ich kriege das ganz gut hin, neuerdings. Da bin ich viel besser geworden.
Witzig,
da war ich als junger Mensch, war ich da überhaupt nicht gut drin.
Auch wenn man ja von überall auch bewundert wurde und auch geliebt wurde. Aber das ist diese Logik, die natürlich weil innen drin einfach...
Innen fehlt halt was.
Ja.
Du musst das Innere erstmal pflegen und füllen oder damit gut umgehen. Und dann...
Ja.
Kommt das irgendwann zusammen, ja, glaube ich.
Und Leute, hört euch den Podcast, den wir vor ein paar Jahren an... da erfahren wir nämlich noch ein bisschen mehr darüber, auch über die junge Desiree und wie sich das damals alles entwickelt hat und wie du auch ein bisschen heimatlos warst und
total,
was soll ich und
Wahnsinn.
Hier plötzlich kein Job und dann, ich weiß, als irgendein Bild, du saßt einsam irgendwo, wo war das, du saßt einsam auf einer Bank und hast geweint und es kam jemand zu dir? An was erinnere ich mich? Das ist jetzt ein paar Jahre her schon, aber ich erinnere mich an das Bild, die Desiree sitzt weinend irgendwo auf einem Stein oder am Wasser. Aber wenn du schon nicht weißt, was ich meine,
also
täusche ich mich vielleicht.
Ich weiß, dass ich an der Bushaltestelle geweint habe und jemand kam und fragte, ob ich Hilfe brauche. Das waren aber Freudentränen, weil ich gerade erfahren hatte, dass ich Bad Banks bekommen habe. War das das?
Ach, nee, ich glaube, ich denke an viel früher.
An viel früher.
An ganz früh, an die junge Desiree.
Ja.
Oder nachdem irgendwie ein Job gecancelt wurde.
Ganz ehrlich gesagt, ich saß so oft heulend irgendwo rum, auf dem Stein, auf einer Bank, an einem Fluss, am Meer. Weil so, es gab ja die Jahre, wo ich so dachte, boah, das ist, ich meine, ich war ja mit, haben wir ja damals drüber gesprochen, ich war ja mit 16 schon wieder arbeitslos von der Schule gegangen und in Ungnade gefallen und dachte, super, hat super hingehauen und jetzt?
Ja.
Insofern, die Momente gab es ganz oft, dass ich, die gibt es sogar heute noch, dass ich brauche immer so Momente des sich wieder Orientierens, des wieder gucken, ist man denn noch auf dem richtigen Weg? Das finde ich auch überhaupt nichts Schlimmes. Das finde ich gut. Ich finde es gut, wenn man wach, offenpurig durchs Leben geht.
Ja. Du hast eben, jetzt kann ich es doch lesen. Du hast so ein kleines Armband und das hast wie so einen Rosenkranz gebetet. Und ich dachte, da steht bestimmt der Name eines Kindes von dir.
Nein, das hat mir gestern Abend.
Es steht Poison drauf, der Film.
Gestern Abend in der nach der Vorführung hat mir eine sehr liebe, ein Fan, darf ich sagen, die mich begleitet seit langer Zeit, hat mir dieses Band als Glücksbringer geschenkt für die Kinotour und hat ein Band mit Preußen gemacht.
Mit Preußen.
Das habe ich heute an.
Genau. Die Buchstaben aufgereiht auf diese kleine Perlenkette.
Genau.
Ein Satz, den wir vielleicht zum Schluss nochmal mitgeben, der aus diesem Film stammt, den fand ich nämlich ganz interessant. Was willst du? Hoffnung oder Frieden? Mhm. Die beiden sind ja sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie die Trauer verarbeiten. Und dann sagt sie ja zu ihm, glaube ich, ne? Was willst du? Hoffnung oder Frieden? Und da habe ich mir gedacht, ach krass, beides geht nicht zusammen.
Ja, man will natürlich beides.
Ja, und Hoffnung und Frieden. In erster Linie, ich finde, das widerspricht sich erstmal gar nicht.
Nee, weil, also ich, das gibt es im Originalstück nicht. Das habe ich verändern wollen, weil ich auch sage, man will doch beides haben, oder? Man will doch den Frieden haben und trotzdem noch Hoffnung. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mich für Hoffnung entscheiden, weil Hoffnung, dann hat man ja auch Hoffnung, dass es Frieden gibt.
Ja. Aber wir wissen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt und der Frieden stirbt ganz schnell. Insofern ist es gut, auf die Hoffnung zu setzen.
Oder? Aber man will natürlich beides haben.
Ja.
Ja, darauf arbeiten wir hin. War es das schon?
Wir sind jetzt schon eine Stunde 10 Minuten.
Im Ernst?
Ja, Stunde 7 Minuten.
Oh Mann.
Wir quatschen eine Stunde 7 Minuten schon.
Das ist viel
und du
zu
musst
cool.
jetzt gleich weiter.
Ja, aber das ist so...
Ich weiß.
Oder?
Können wir das nicht einfach die Tage wiederholen? Ja, wir wollten beim letzten Mal, wollten wir uns sehr schnell verabreden und zusammen Radio machen. Und du warst so beschäftigt, da ging gar nichts mehr.
Ja, aber
ich glaube, selbst als du dein Buch rausgebracht hast, da gab es gar keine Zeit, mit dir zu sprechen.
Das war die letzten Jahre, aber ich sage dir, das habe ich beschlossen für dieses Jahr. Das ist so ein Ding, ein Vorsatz. Ich wünsche mir wieder Inseln, wo man einfach nur sein und dann mal gucken, was passiert. Also dieses Jahr könnte ich dir versprechen, können wir Radio zusammen machen.
Hör mal, dann danke dir.
Ich hoffe, du begleitest mich noch auf ganz vielen Fahrten.
Ja.
Ich freue mich immer drauf. Ich danke dir so sehr.
Schalte ein. Dann machen wir noch eine Runde. Das ist ja kurz das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Ich befürchte, das ist mein Hund, Bowie. Ja, natürlich, das muss ich nicht befürchten, das weiß ich. Wir heute Nacht im Hotel irgendwie prunkvoll mit allen Vieren von sich gestreckt nach oben irgendwie da lag wie der ewige Frieden. Und ich dachte, mein Gott, wie schön. Während ich schon stresste und dachte, wie kriege ich das alles hin, gucke ich ihn an und ich denke mir, genau so. Das ist das letzte Bild.
Und was ist der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast?
Der letzte Song, den ich auf meinem Smartphone gehört habe, ist wahrscheinlich, weil das höre ich...
Notfalls guck nach.
Es
wird da hinten aufgeladen.
Aufgeladen ist Gauthier Capuçon am Cello mit Les Feuilles Mortes.
Die Totenblätter.
Ja, das wunderschönes Stück.
Ah, okay.
Wunderschön.
Wer hat's geschrieben?
Kann ich nur empfehlen. Das müsste ich jetzt nachgucken.
Gut, alles klar. Finden wir aber auch so raus. Desiree, es war sehr schön, dass wir hier zusammengekommen sind.
Ich danke dir.
Frau Regisseurin.
Herzlichen Dank.
Danke für heute und bis die Tage
wunderbarer
wieder.
Wunderbarer Kollege. Ich danke. Danke.
Bye, bye.
Talk mit Thies.
Das war der Talk mit Desiree Nosbusch. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Warum bringt ein Täter in einer Nacht 3 Menschen um? 5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast.
Hi, wir sind Luisa und Jost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach.
Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten.
Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist.
Hör dir jetzt an, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist, überall, wo es Podcasts gibt.